Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Die Corona-Krise und die damit verbundenen Einschränkungen sind für viele Menschen eine echte Herausforderung, da der gewohnte Alltag nun schon seit Monaten gehörig durcheinandergewirbelt wurde, soziale Kontakte wie auch Arztkontakte reduziert wurden. So viel wurde daher schon darüber berichtet, wie das Entstehen seelischer Probleme bis hin zu Depressionen fördert. Und doch gibt es eine Gruppe, meist junger Erwachsener, die bisher recht wenig in den Fokus gerückt ist. Das sind die Patienten mit Essstörungen, wie einer Essbrechsucht oder einer Magersucht. Denn bei beiden Erkrankungen sind es die Imbalancen im gewohnten Abläufen, die einen Rückfall begünstigen können. Professor Ulrich Voderholzer, ärztlicher Direktor der Schönklinik Roseneck, hat vor kurzem mit seinem Team nun zwei Studien genau zu diesem Thema publiziert. Im Gespräch mit dem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie möchte ich wissen, wie die Corona-Krise nach seinen Erfahrungen auf die Psyche und das Essverhalten wirkt und wer besonders gefährdet ist, mehr Probleme als nur das ein oder andere Corona-Kilo zu viel aus der Pandemie mitzunehmen. Hallo, Professor Voderholzer, ich begrüße Sie am Telefon ganz herzlich.
Grüße Sie auch, Frau Frey.
Professor Voderholzer, die Corona-Krise hat Corona-Models und Corona-Quallen erzeugt. Das habe ich jüngst amüsiert bei einer Radiomoderation gehört. Das heißt, die einen haben also Zeit genutzt, sich sportlich fit zu machen. So waren wohl auch Hanteln als erstes während des Lockdowns im Versand aus. Die anderen tragen jetzt infolge von zu viel Gemütlichkeit auf der Couch das ein oder andere Corona-Kilo mehr locker um die Hüfte. Aber welches Verhalten trägt denn nach Ihren Erfahrungen am ehesten dazu bei, eine Essstörung zu entwickeln? Beziehungsweise wer ist besonders gefährdet, dass eine vorhandene Essstörung wieder aufflammt?
Vor allem ist ein unregelmäßiges Essverhalten problematisch. Das heißt, wenn die Menschen keine geregelte Mahlzeitenstruktur haben. Während der Zeit des Lockdowns war die Gefahr natürlich besonders groß, dass so eine Essensstruktur verloren geht, die ja für viele Menschen durch ihren normalen Lebensrhythmus schon besteht. Wenn es dann zu ständigem Grasen, man isst also ständig während des Tages etwas oder Essen aus Langeweile kommt, dann kann so ein unregelmäßiges Essverhalten stehen und dann in eine Essstörung münden. Gefährdet sind auch Menschen, die dazu neigen, eben aus Frust und Langeweile mit Essen zu reagieren. Diese sind dann mehr gefährdet. Für die Mehrzahl der Menschen haben die Corona-Beschränkungen auch dazu geführt, dass sie mehr Zeit im Sitzen verbracht haben, weniger Sport getrieben haben als sonst, zumal ja die Möglichkeiten für Gemeinschaftssport, Fitnessstudios, Schwimmbäder geschlossen waren und hier weniger Möglichkeiten bestanden. Man konnte tatsächlich auch feststellen, dass im Durchschnitt die Menschen an Gewicht zugenommen haben. Das gilt natürlich für die Mehrzahl der Menschen, weil wir eher zur Gemütlichkeit neigen und sich nicht täglich für Sport und Bewegung disziplinieren können, wie es eigentlich empfohlen wird.
Sie waren jetzt aber auch speziell an zwei Studien beteiligt, die ich eingangs erwähnte und die in den vergangenen Monaten publiziert worden sind zum Thema Essstörungen. Was war hier der Anlass, speziell auf das Thema Magersucht und Bulimie zu schauen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie? Hier geht es ja meistens darum, dass die Patienten gar nicht übergewichtig sind, sondern gestörte Körperwahrnehmung haben und eher viel zu dünn sind.
Wir haben hier in der Klinik einen sehr großen Behandlungsbereich für Essbrechsucht und auch Magersucht. Und unser Anlass war, dass wir uns seit langem mit Belastungsfaktoren befassen, die Essstörungen fördern und wissen wollten, wie sich eine solche Belastung wie die Corona-Pandemie nun spezifisch auf diese Patienten auswirkt. Wir wissen zum Beispiel schon seit langem, dass Leistungsdruck, Perfektionismus, Mobbingerfahrungen, Verlusterlebnisse, Konflikte, das Schlankheitsideal und vieles andere Essstörungen triggern können und Belastungsfaktoren darstellen. Wir waren aber jetzt speziell interessiert, wie dieser Belastungsfaktor nun gerade von Menschen mit Magersucht und Bulimia nervosa, also Essbrechsucht, aufgenommen wird. Und da war ich selber überrascht, habe es unterschätzt, wie sehr doch auch diese Menschen dann durch die Pandemie sehr belastet waren.
Wenn Sie sich vielleicht das gerade mal dann als Anlass nehmen, um die wesentlichen Erkenntnisse aus Ihren Untersuchungen zusammenfassen und ob es da auch Unterschiede gab, je nachdem, um welche Form der Essstörung es sich gehandelt hat.
Wir konnten zeigen, dass sowohl Betroffene mit Bulimie als auch mit Anorexia nervosa deutlich belastet waren, indem etwa 2/3 der Betroffenen eine Zunahme ihrer spezifischen Sorgen und Ängste entwickelt haben. Das heißt auch Sorgen um die eigene Figur, um das Gewicht. Sie haben auch häufig eine verstärkte Unruhe berichtet und viele haben das einen Bewegungsdrang verspürt. Ein besonders starker Faktor, und das ist wiederum nicht nur spezifisch für Menschen mit Essstörungen, sondern das hat man bei vielen Menschen mit psychischen Erkrankungen gefunden. Ein besonderer Belastungsfaktor waren Einsamkeit und auch Traurigkeit, das heißt der Verlust des sozialen Netzes, der für Menschen mit psychischen Erkrankungen eine ganz besondere Bedeutung hat. Also, dass man Freunde treffen kann, dass man Unterstützung von anderen Personen hat, das wurde deutlich eingeschränkt erlebt in der Corona-Pandemie und zusätzlich auch der Abbruch von Therapie. Wir haben allein bei 30-50% der Betroffenen erfahren, dass es zu einem Abbruch der Termine, der Therapiemöglichkeiten kam, der dann nur teilweise durch Telefon- oder Videotherapie ersetzt wurde. Wenn Sie nach Unterschieden fragen, war der Eindruck, dass Patienten mit Bulimia nervosa, also mit Essbrechsucht, noch etwas stärker betroffen waren. Und allein die Hälfte der Betroffenen hat eine Zunahme von Essanfällen berichtet und ein Drittel auch eine Zunahme von selbstinduziertem Erbrechen. Sie konnten also besonders schlecht mit dieser Situation umgehen und waren in dieser Situation allein zu sein, mit sich zu sein, noch stärker mit ihrer Symptomatik konfrontiert.
Sie haben in den Untersuchungen zwar vor allem auf die Phase des Lockdowns fokussiert, aber der Alltag ist ja natürlich auch weiterhin stark verändert. Und die alte Normalität, die ist, glaube ich, noch lange nicht so wieder in Sicht. Sind es denn dann nur die ohnehin schon psychisch labilen Menschen, die Gefahr laufen, dass eine Essstörung reaktiviert wird oder sich sogar neu entwickelt, so wie auch vielleicht Angststörungen oder andere psychische Erkrankungen? Und wie stehen Sie überhaupt zu diesem Thema, diese Stigmatisierung, zu labil zu sein? Trifft es das dann wirklich im Zusammenhang mit den Essstörungen?
Also betroffen waren in erster Linie Menschen mit einer erhöhten Neigung für eine Essstörung. Bei Menschen mit Essstörungen besteht eine besondere Gefährdung, durch Stressfaktoren im Alltag wieder rückfällig zu werden. Und genau das haben wir bei vielen auch erlebt. Wir haben aber auch einige Patienten gehabt, die während der Corona-Zeit erstmalig eine Essstörung entwickelt haben und dann auch gesagt haben, dass die Einschränkungen in der Pandemie, vor allem dieses Alleinsein, dieses Ungewohnte, dieser Verlust von Kontakten, die Unsicherheit bezüglich der Zukunft, ein wesentlicher Auslöser war, in die Essstörung hineinzurutschen. Und da vermuten wir, dass eben eine Essstörung oft ein Kompensationsmechanismus ist, um mit negativen Gefühlen, mit Ängsten umzugehen und diese Emotionen dann auf diese Weise zu bewältigen, was natürlich in unserer therapeutischen Hinsicht nicht der richtige Weg ist, Emotionen zu bewältigen. Viele konnten eben keine Freunde nicht mehr treffen. Bei jungen Menschen ist das besonders belastend, auch bei Jugendlichen und Kindern ganz besonders. Und ich erinnere mich an mehrere Patienten, die in dieser Situation plötzlich angefangen haben, nur noch Sport zu treiben. Also die einen, die kaum mehr Sport treiben, haben sie vermehrt Sport getrieben, sich den ganzen Tag mit dem Thema Essen beschäftigt und irgendwann immer mehr an Gewicht verloren. Bei Essstörungen ist es so, dass in Stresssituationen, in Belastungssituationen diejenigen, die zu Magersucht neigen, dann mit Gewichtsabnahme reagieren und andere, die die Kontrolle über das Essen verloren haben, auch mit Gewichtszunahme und vermehrten Essanfällen. Also beides ist möglich und beides haben wir in der Corona-Pandemie verstärkt erlebt. Phänomen. Nun zu Ihrer Frage nach der Stigmatisierung, zu labil zu sein. Labil klingt sehr abwertend. In der Psychotherapie versuchen wir ja, die Stärken der Betroffenen zu sehen, ihre Ressourcen zu fördern und nicht an den Defiziten anzusetzen. Wir wollen ihnen helfen dabei, Ängste zu bewältigen und Strategien zu entwickeln, wie sie Konflikte und Probleme lösen können. Natürlich stimmt es schon, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen eine geringere Stresstoleranz und Resilienz haben. Das heißt, Fähigkeiten, negative Erlebnisse im Leben zu bewältigen, die einfach eingeschränkt sind. Das muss aber nicht bedeuten, dass ein Mensch mit einer psychischen Krankheit in allen Lebenslagen labil ist und wer eine Krise einmal gut bewältigt hat, kann auch für sein Leben auch daraus lernen.
Würden Sie auch sagen, dass zwar diese Lockdown-Phase, wir hatten in Deutschland Glück gehabt, hier nur 4 Wochen angedauert hat, aber der Effekt aus diesen 4 Wochen auch noch nachwirkt?
Auf jeden Fall. Also der Lockdown war natürlich die schlimmste Zeit, aber auch danach sind ja die Möglichkeiten, sich zu treffen, Feste zu feiern, auf Partys zu gehen, Gemeinschaftsaktivitäten zu haben, in den Urlaub zu fahren, vielleicht Freunde im Ausland zu treffen, das ist ja alles immer noch eingeschränkt und die Unsicherheit bezüglich der Zukunft besteht immer noch. Und wir haben zum Beispiel in der Klinik stark angestiegene Wartelisten für Therapie. Auch die Möglichkeiten, eine Therapie zu bekommen, waren über lange Zeit deutlich vermindert und das merken wir jetzt, dass einfach der Bedarf an Behandlungen wohl deutlich gestiegen ist.
Das heißt, es hat sich tatsächlich eine Welle aufgebaut, dadurch, dass man eine Zeit lang auch die klinische Betreuung so hat zurückfahren müssen, dass man jetzt kaum noch hinterherkommt, diesen Bedarf jetzt auch abzuarbeiten.
Ich denke, das ist ein Faktor, dass ja vorübergehend Kapazitäten freigehalten werden mussten. Man hat am Anfang befürchtet, es kommt eine Welle wie in Italien, dass die Krankenhäuser aus den Nähten platzen. Und das hat man dann nicht festgestellt. Dann wurden die Kliniken wieder hochgefahren. Aber der enorme Behandlungsbedarf, der hängt immer noch nach, sodass wir lange Wartelisten haben. Aber auch durch die Belastung durch die Corona-Pandemie ist es wohl zu einem Anstieg von Betroffenen gekommen, die jetzt an einer psychischen Störung leiden. Das ist inzwischen international in vielen Studien festgestellt worden, nicht nur bei Essstörungen. Es gibt zum Beispiel eine Studie aus den USA, die von einem dreifachen Anstieg von Depressionen berichtet. Und Krankenkassendaten haben das auch bestätigt, dass durchaus Auswirkungen hatte und zu einer erhöhten Rate an Menschen geführt hat, die zum Beispiel wegen einer psychischen Erkrankung krankgeschrieben werden mussten.
Welche Tipps können Sie denn genereller Art aus Ihrer Fachsicht geben, um psychische Stabilität zu erhalten, auch in so Krisensituationen wie aktuell? Was kann man machen, wenn eben die Therapieplätze nicht so vorhanden sind wie vorher? Sie hatten das auch mit abgefragt, glaube ich, in Ihrer Studie, wie es um Videotherapie steht.
Also zunächst mal allgemeine Faktoren für die psychische Stabilität. Da würde ich sagen, ein regelmäßiger Tag-Nacht-Rhythmus, eine gute Strukturierung der Tage mit einem Tagesplan, eine gute Balance aus Aufgaben, sowohl beruflicher als auch sonstiger privater Natur. Also man kann ja auch die Zeit nutzen, um mal Dinge am Haus zu richten, die schon lange nicht gerichtet wurden. Also eine gute Balance aus Aufgaben und aus Freizeit, das hat eine enorm wichtige Bedeutung für die psychische Stabilität. Dazu zählt auch körperliche Bewegung, maßvoll, nicht exzessiv. Aber wir wissen zum Beispiel, dass in der Corona-Pandemie die körperliche Aktivität bei denjenigen, die vorher aktiv waren, abgenommen hat. Also die Menschen mehr Zeit im Sitzen und inaktiv verbracht haben. Und das sind alles Risikofaktoren für psychische Störungen. Auch Meditationsformen können zum Beispiel zur seelischen Balance gut beitragen. Wenn man diese erlernt hat und regelmäßig anwendet, haben Menschen, die zum Beispiel mal schon eine Depression im Leben hatten, dann ein niedrigeres Rückfallrisiko. Zur Videotherapie, hiermit habe ich auch persönlich schon sehr positive Erfahrungen gemacht. Wissenschaftliche Studien haben hier eindeutig gezeigt, dass Psychotherapie auch auf diese Weise möglich ist. Und es genauso wie bei einem persönlichen Gespräch auch zu einer sehr guten therapeutischen Beziehung kommt, die ja wesentlich ist für den Erfolg von Psychotherapie. Die Nachteile sind eigentlich nur, dass es eben immer noch manchmal technische Probleme gibt, wenn jemand in einer Gegend wohnt, wo der Breitbandausbau noch nicht vorhanden ist, wo jemand noch nicht technisch so versiert ist. Das ist bei einigen älteren Menschen der Fall. Meine Erfahrung dazu ist, dass diejenigen, die damit gearbeitet haben, sehr schnell merken, dass das auch gut funktioniert und sogar Vorteile hat. Es gibt viele Menschen, die wohnen in Regionen, wo der Zugang zu Psychotherapie einfach nach wie vor nicht gut ist, wo lange Wartezeiten bestehen, wo man teilweise Monate, in manchen Regionen sogar noch länger warten muss, überhaupt einen Platz zu bekommen und auch lange Fahrzeiten oft hat, um zum Therapeuten zu kommen. Da kann eine Videotherapie einen enormen Vorteil bieten. Auch wenn man mobil ist, in dem Sinne, dass man mal umzieht, woanders wohnt, kann man den Therapeuten ja immer mitnehmen und auch manchmal zu Uhrzeiten, wo es sonst nicht möglich ist, Therapie durchführen. Das sind sehr viele Vorteile.
Sehen Sie auch eine Grenze unter Umständen, wo Sie sagen, bis dahin zählen wirklich diese Vorteile und es ist ja tatsächlich in der Psychotherapie anders als bei anderen ärztlichen Besuchen. Man muss den Patienten nicht anfassen oder sich genauer irgendein Bild machen, indem man in den Hals schaut oder sich Hautgeschichten anschaut. Es ist ja vor allem das Gespräch, das man führt. Wo sind möglicherweise Grenzen, wo Sie sagen, da ist es besser, den Patienten in der Praxis vor sich zu haben?
Also ich sehe überwiegend die Vorteile. Natürlich gibt es einzelne Grenzen, zum Beispiel vor allem technischer Art. Und man kann den Menschen natürlich nicht persönlich untersuchen, ihn nicht live in dem Sinne erleben, dass man, wenn jetzt jemand eine Alkoholfahne hat, werde ich das in der Videotherapie nicht erkennen und muss den Patienten auch mal zu einer medizinischen Untersuchung schicken. Ich denke aber, dass die Sorgen bezüglich der Videotherapie von vielen noch übertrieben sind und hier einfach die Corona-Pandemie einfach die große Chance jetzt bietet, dass viele das auch ausprobieren. Und das ist, was ich auch immer höre, dass die meisten damit sehr gute Erfahrungen machen.
Und das gilt auch genauso für Patienten mit Essstörungen, sei es Bulimie, sei es Magersucht, weil der psychische Hintergrund ist ja ein bisschen unterschiedlich bei den Erkrankungen. Und trotzdem würde ich sagen, bei beiden Erkrankungsformen funktioniert das auch ähnlich gut.
Grundsätzlich funktioniert Videotherapie bei Essstörungen auch sehr gut. Ich sehe die Einsatzmöglichkeit zum Beispiel im Anschluss an eine stationäre Behandlung, wo man nahtlos dann eine Therapie fortführen kann. Das hat für uns den Vorteil, dass wir oftmals Schwierigkeiten haben, einen ambulanten Therapieplatz gleich im Anschluss an eine stationäre Therapie zu finden. Und wenn man da sehr gut vernetzt gleich im Anschluss eine solche Therapie anbietet, kann man Therapieabbrüche vermeiden und gleich nahtlos ansetzen. Wir sehen aber auch die Möglichkeit für viele, überhaupt eine spezialisierte Therapie zu bekommen. Unsere Patienten, die wir in den Kliniken behandeln, berichten uns oft, dass sie große Schwierigkeiten hatten, überhaupt einen ambulanten Therapieplatz zu bekommen. Hier ist mein Eindruck der, dass zwar viel getan wurde mittlerweile mit dem System der Sprechstunden, dass die Realität aber immer noch weit hinterherhinkt. Sonst würden uns nicht so viele Menschen immer wieder berichten, dass sie große Schwierigkeiten hatten, überhaupt einen Therapeuten zu finden.
Das wäre vielleicht auch abschließend meine Frage, denn die Zahl der, meistens sind es ja Frauen, mit einer Essstörung, man geht davon aus, dass etwa 10 bis 20 Frauen pro 1.000 irgendwann in ihrem Leben zum Beispiel an einer Magersucht leiden. Das wären nach Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung roundabout 800.000 Frauen in Deutschland und das nur für die Magersucht. Das heißt, wo sehen Sie noch Handlungsbedarf, um Patienten mit Essstörungen noch besser therapeutisch helfen zu können?
Ansatzpunkte sehe ich vor allem in einer noch frühzeitigeren Therapie. Das heißt, wir müssen versuchen, die Menschen so früh wie möglich in eine spezialisierte Therapie zu bekommen, bevor es zu einer Chronifizierung der Erkrankung kommt. Wir wissen nämlich, dass wenn das ein paar Jahre besteht, dann werden die Therapiechancen schon schlechter. Ein zweiter Punkt ist die Vernetzung zwischen stationär, ambulant, tagesklinischen Angeboten. Da ist immer noch eine Herausforderung, das noch besser hinzubekommen, dass ein nahtloser Übergang zwischen einer stationären und einer anschließenden ambulanten Therapie erfolgt. Das ist gerade der Grund, warum wir so sehr Video- und andere E-Mental Health-Angebote fördern, weil wir uns davon ja eine Verbesserung auch erhoffen. Und ein weiterer Punkt ist, mehr spezialisierte Therapieangebote vorzuhalten. Das sagen ja auch die Leitlinien, dass bei Essstörungen es sehr wichtig ist, zum Essstörungsspezialisten sowohl ambulant als auch in der Klinik zu kommen und eine Therapie zu erhalten, die sehr speziell eben auf die spezifischen Probleme und Themen von dieser Patientengruppe ausgerichtet ist.
Ja, vielen Dank, Professor Voderholzer, für diesen Einblick. Wir hoffen natürlich, dass irgendwann doch wieder ein bisschen mehr Normalität kommt und man sich wieder mit Freunden treffen kann und gemütlich auch gemeinsam essen kann. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Gut, vielen Dank.